Ich habe diese Darstellung ausführlicher ausgezogen, weil sich sowohl die Natur der vormaligen Metaphysik über die Seele als besonders auch der Kritik, wodurch jene zugrunde gegangen ist, bestimmt daraus erkennen lässt. Jene Metaphysik ging darauf, das abstrakte Wesen der Seele zu bestimmen. Sie ging dabei von der Wahrnehmung ursprünglich aus und verwandelte deren empirische Allgemeinheit und die an der Einzelheit des Wirklichen überhaupt äußerliche Reflexionsbestimmung in die Form von den angeführten Bestimmungen des Wesens. Kant hat dabei überhaupt nur den Zustand der Metaphysik seiner Zeit vor sich, welche vornehmlich bei solchen abstrakten, einseitigen Bestimmungen ohne alle Dialektik stehen blieb. Die wahrhaft spekulativen Ideen älterer Philosophen über den Begriff des Geistes betrachtete und untersuchte er nicht. In seiner Kritik über jene Bestimmungen folgte er nun ganz einfach der Hume'schen Manier des Skeptizismus, dass er nämlich das festhält, wie ich im Selbstbewusstsein erscheint. Wovon aber, da das Wesen desselben, das Ding an sich, erkannt werden solle, alles Empirische wegzulassen sei. Nun bleibe nichts übrig als diese Erscheinung des »Ich denke«, das alle Vorstellungen begleite, wovon man nicht den geringsten Begriff habe. Gewiss muss es zugegeben werden, dass man weder von Ich noch von irgendetwas, auch nicht von dem Begriff selbst, den mindesten Begriff hat, insofern man nicht begreift und nur bei der einfachen fixen Vorstellung und dem Namen stehen bleibt. Sonderbar ist der Gedanke, wenn es anders ein Gedanke genannt werden kann, dass ich mich des Ich schon bedienen müsse, um von Ich zu urteilen. Das Ich des Selbstbewusstseins als eines Mittels bedient, um zu urteilen, dies ist wohl ein X, von dem man, sowie vom Verhältnis solchen Bedienens, nicht den geringsten Begriff haben kann. Aber lächerlich ist es wohl, diese Natur des Selbstbewusstseins, dass ich sich selbst denkt, dass ich nicht gedacht werden kann, ohne dass es ich ist, welches denkt, eine Unbequemlichkeit und als etwas Fehlerhaftes einen Zirkel zu nennen. Ein Verhältnis, wodurch sich im unmittelbaren empirischen Selbstbewusstsein die absolute ewige Natur desselben und des Begriffes offenbart. Deswegen offenbart, weil das Selbstbewusstsein eben der Daseiende, also empirisch wahrnehmbare, reine Begriff, die absolute Beziehung auf sich selbst ist, welche als trennendes Urteil sich zum Gegenstande macht und allein dies ist, sich dadurch zum Zirkel zu machen. Ein Stein hat jene Unbequemlichkeit nicht. Wenn er gedacht oder wenn über ihn geurteilt werden soll, so steht er sich selbst dabei nicht im Wege. Er ist der Beschwerlichkeit, sich seiner selbst zu diesem Geschäfte zu bedienen, enthoben. Es ist ein anderes außer ihm, welches diese Mühe übernehmen muss. Der Mangel, den diese barbarisch zu nennenden Vorstellungen dareinsetzen, dass bei dem Denken des Ich dasselbe als Subjekt nicht weggelassen werden könne, erscheint dann umgekehrt auch so, dass ich nur als Subjekt des Bewusstseins vorkomme und ich mich nur als Subjekt eines Urteils brauchen könne und die Anschauung fehle, wodurch es als ein Objekt gegeben würde. Dass aber der Begriff eines Dings, das nur als Subjekt existieren könne, noch gar keine objektive Realität bei sich führe. Wenn zur Objektivität die äußerliche, in Zeit und Raum bestimmte Anschauung gefordert wird und sie es ist, welche vermisst wird, so sieht man wohl, dass unter Objektivität nur diejenige sinnliche Realität gemeint ist, über welche sich erhoben zu haben, Bedingung des Denkens und der Wahrheit ist. Aber allerdings, wenn ich begrifflos als bloße, einfache Vorstellung nach der Weise genommen wird, wie wir im alltäglichen Bewusstsein Ich aussprechen, so ist es die abstrakte Bestimmung, nicht die sich selbst zum Gegenstand habende Beziehung seiner selbst. Es ist so nur eins der Extreme, einseitiges Subjekt ohne seine Objektivität, oder es wäre auch nur Objekt ohne Subjektivität, wenn nämlich die berühmte Unbequemlichkeit dabei nicht wäre, dass sich von dem Ich als Objekt das denkende Subjekt nicht wegbringen lässt. Aber in der Tat findet dieselbe Unbequemlichkeit auch bei der ersten Bestimmung, dem Ich als Subjekte, statt. Das Ich denkt etwas, sich oder etwas anderes. Diese Untrennbarkeit der zwei Formen, in denen es sich selbst entgegensetzt, gehört zur eigensten Natur seines Begriffs und des Begriffs selbst. Sie ist gerade das, was Kant abhalten will, um nur die sich in sich nicht unterscheidende und somit ja nur die begrifflose Vorstellung festzuhalten. Ein solches Begriffloses darf sich nun zwar wohl den abstrakten Reflexionsbestimmungen oder Kategorien der vorigen Metaphysik gegenüberstellen, denn an Einseitigkeit steht es auf gleicher Linie mit ihnen, obwohl diese doch ein höheres des Gedankens sind. Dagegen erscheint es desto dürftiger und leerer gegen die tieferen Ideen älterer Philosophie vom Begriff der Seele und des Denkens. Zum Beispiel die wahrhaft spekulativen Ideen des Aristoteles. Wenn die kantische Philosophie jene Reflexionsbestimmungen der Metaphysik untersuchte, so hätte sie noch mehr die festgehaltene Abstraktion des leeren Ich, die vermeinte Idee des Ding an sich, untersuchen müssen, das sich eben um seine Abstraktion willen viel mehr als ein ganz Unwahres zeigt. Die Erfahrung der beklagten Unbequemlichkeit ist selbst das empirische Faktum, worin die Unwahrheit jener Abstraktion sich ausspricht. Nur des Mendelssohnschen Beweises von der Beharrlichkeit der Seele erwähnt die kantische Kritik der rationalen Psychologie. Und ich führe ihre Widerlegung desselben noch um der Merkwürdigkeit desjenigen willen an, was ihm entgegengestellt wird. Jener Beweis gründet sich auf die Einfachheit der Seele, vermöge der sie der Veränderung des Übergehens in ein anderes in der Zeit nicht fähig sei. Die qualitative Einfachheit ist die oben betrachtete Form der Abstraktion überhaupt. Als qualitative Bestimmtheit ist sie in der Sphäre des Seins untersucht und bewiesen worden, dass das Qualitative als solche, sich abstrakt auf sich beziehende Bestimmtheit, vielmehr eben darum dialektisch und nur das Übergehen in ein anderes ist. Beim Begriffe aber wurde gezeigt, dass, wenn er in Beziehung auf Beharrlichkeit, Unzerstörbarkeit, Unvergänglichkeit betrachtet wird, er vielmehr darum das An und für sich Seiende und Ewige ist, weil er nicht die abstrakte, sondern die konkrete Einfachheit, nicht sich auf sich abstrakt beziehendes Bestimmtsein, sondern die Einheit seiner selbst und seines anderen ist, in das er also nicht so übergehen kann, als ob er sich darin veränderte, eben darum, weil das andere, das Bestimmtsein, er selbst ist, und er in diesem Übergehen daher nur zu sich selbst kommt. Die kantische Kritik setzt nun jener qualitativen Bestimmung der Begriffseinheit die quantitative entgegen. Obgleich die Seele nicht ein mannigfaltiges Auseinander sei und keine extensive Größe enthalte, so habe das Bewusstsein doch einen Grad und die Seele, wie jedes Existierende, eine intensive Größe. Dadurch sei aber die Möglichkeit des Übergehens in nichts durch das allmähliche Verschwinden gesetzt. Was ist nun diese Widerlegung anderes als die Anwendung einer Kategorie des Seins, der intensiven Größe, auf den Geist? Einer Bestimmung, die keine Wahrheit an sich hat und im Begriffe vielmehr aufgehoben ist. Die Metaphysik, auch selbst die, welche sich auf fixe Verstandesbegriffe beschränkte und sich zum Spekulativen und zur Natur des Begriffes und der Idee nicht erhob, hatte zu ihrem Zwecke, die Wahrheit zu erkennen und untersuchte ihre Gegenstände danach, ob sie ein wahrhaftes seien oder nicht, Substanzen oder Phänomene. Der Sieg der kantischen Kritik über dieselbe besteht aber vielmehr darin, die Untersuchung, welche das Wahre zum Zwecke hat, und diesen Zweck selbst zu beseitigen. Sie macht die Frage, die allein Interesse hat, gar nicht, ob ein bestimmtes Subjekt, hier das abstrakte Ich der Vorstellung, an und für sich Wahrheit habe. Es heißt aber auf den Begriff und die Philosophie Verzicht leisten, wenn man bei der Erscheinung und bei demjenigen stehen bleibt, was sich im alltäglichen Bewusstsein für die bloße Vorstellung ergibt. Was darüber hinausgeht, heißt in der kantischen Kritik etwas Überfliegendes und zu dem die Vernunft keineswegs berechtigt sei. In der Tat überfliegt der Begriff das Begrifflose. Und die nächste Berechtigung, darüber hinauszugehen, ist eines Teils er selbst, andernteils nach der negativen Seite die Unwahrheit der Erscheinung und der Vorstellung, wie solche Abstraktionen, wie die Dinge an sich sind, oder jenes Ich, das sich nicht Objekt sein soll.